Heute geht's ums Kochen. Wir sprechen mit dem bekannten TV-Koch Johann Lafer. Auf geht's!
Hier ist Biz & Beyond, der Podcast von und mit Sandra Navidi und Ulrich Reitz.
Servus, Herr Lafer. Schön, dass Sie Zeit haben.
Hallo, Herr Lafer.
Servus, Frau Navidi. Servus, Herr Reitz.
Herr Lafer, wenn Sandra und ich heute Abend für Sie kochen würden, wie würden Sie merken, ob wir es können oder nicht?
Naja, gut, zunächst mal würde ich beobachten, Sie beide in der Küche, wie man mit dem Produkt Lebensmittel umgeht. Da sieht man ja relativ schnell, ob jemand ein gewisses sensibles Gefühl hat und Wertschätzung für Produkte. Und dann natürlich geht es halt um die Umsetzung. Das beginnt natürlich bei der Verarbeitung, das hört auf bei dem Würzen und am Ende beim Abschmecken und Servieren. Also am Ende sind es ganz viele einzelne Komponenten, wo man relativ schnell feststellen kann, ob jemand für diese Art von Verwöhnen bestimmte Fähigkeiten mitbringt.
Und kann man das lernen oder ist das eine Grundbegabung, die man eigentlich haben sollte und man die vielleicht gar nicht aufholen kann?
Naja gut, grundsätzlich ist es so, dass man heute ja schon, um Gastgeber zu sein, ein gewisses großes Herz haben muss. Das ist, glaube ich, wichtig. Man muss Menschen lieben, man muss seine Mitmenschen lieben, man muss bereit sein, sich für seine Gäste besonders zu outen, besonders großzügig zu zeigen. Und dann natürlich ist es eine Frage des Feelings. Was möchte ich meinen Gästen heute bieten, meinen Freunden bieten? Womit kann ich sie glücklich machen? Das hat oft mit sehr vielen Kleinigkeiten zu tun. Aber grundsätzlich ist es so, dass jeder Gast heute merkt, ob das zunächst mal authentisch gemeint ist. Und wenn es ehrlich und authentisch gemeint ist, spielt auch ein Fehler keine Rolle, weil man dann merkt, das ist jemand, der mit großem Herz und sehr viel Engagement mich versucht, glücklich zu machen. Aber wenn ich merke, dass jemand, sagen wir, eine gewisse Pflichterfüllung nach außen zeigt und sagt, okay, heute Abend habe ich Gäste, da muss ich was machen, hoffentlich gehen die bald nach Hause, dann ist das für mich natürlich klar erkennbar, spürbar und es ist nicht das, was ich mir als Mensch vorstelle, wenn ich bei jemand eingeladen bin.
Jetzt haben Sie ja jahrelang Sterneküche gemacht. Wann wussten Sie zum ersten Mal, Kochen wird mein Leben?
Ja, das wusste ich. Ich bin in der Steiermark auf dem Bauernhof groß geworden und ich habe dann eben mitbekommen, nachdem wir nur von den Eigenproduktionen unseres Bauernhofs gelebt haben, dass die Basis unseres Seins die Lebensmittel sind und dass meine Mutter sich mega viel Mühe gegeben hat, uns mit wenigen Dingen, womit man Kindern und auch seinem Mann Freude machen konnte, besonders gut zu machen. Und da habe ich dann damals gemerkt, na ja, gut, das ist etwas, was mir persönlich interessiert, wo ich mich wirklich persönlich auch einbringen kann. Und grundsätzlich habe ich gemerkt, dass man Liebe tatsächlich was mit Essen zu tun hat, nämlich mit einer gewissen Form von Großzügigkeit, mit gutem Geschmack, aber auch mit vielerlei weiteren Dingen, die notwendig sind. Großzügigkeit, Herzlichkeit, Nächstenliebe, Fürsorge, immer füreinander da sein, dass das etwas ist, was im Leben essentiell notwendig ist, um sein Leben zu gestalten.
Sie haben eine glänzende Karriere hingelegt. Jetzt ist Kochen ja zunächst mal ein Lehrberuf, aber offensichtlich haben Sie das zur Kunst gemacht. Was waren so Meilensteine in Ihrer Karriere, wo Sie gemerkt haben, ui, hier geht's jetzt einen Weg weiter, der nach oben geht, der ungewöhnlich ist, eigentlich vielleicht auch für einen Koch?
Also ich habe ja, wie gesagt, in Österreich eine Ausbildung gemacht, wo natürlich die Basis der einfachsten Küche, sagen wir mal, das Fundament dargestellt hat. Ich muss auch sagen, dass ich eigentlich zu Beginn meiner Ausbildung 1,5 Jahre gar keinen Spaß hatte, weil ich ja nur 3 Aufgaben lösen musste, nämlich Zwiebelschälen, Kühlhaus putzen und das fette Fleisch vom mageren Fleisch trennen. Das war für mich ja keine kreative oder auch keine spannende Arbeit. Dann habe ich aber Gott sei Dank jemanden gefunden in meiner Küche, nachdem ich aufhören wollte, eine Mehlspeisenköchin, die mir dann gezeigt hat, Mensch, Kochen ist mehr wie nur Kühlhaus putzen und Zwiebelschälen. Und das hat dann in mir so 2 Komponenten zusammengeführt, nämlich einmal der Reiz des besonderen Neuen und das verbunden mit einer gewissen Pflichterfüllung. Und das nennt man heute Kreativität. Und ich muss sagen, ich habe damals, obwohl die Frau sehr zurückhaltend war, mir auch keine Rezepte gegeben hat, aber ich habe damals gemerkt, na ja, da gibt's auch Seiten des Berufes, wo man sich selber mit seiner Intuition, mit seinem Können und seiner Kreativität einbringen kann. Und das war der einzige Grund überhaupt, warum ich dann weiterhin dem Beruf treu geblieben werde. Denn wenn ich alleine die Chance gehabt hätte zu entscheiden, wie meine Zukunft des Lebens aussieht, ich hätte definitiv die Lehre abgebrochen. Aber meine Mutter hat gesagt, du hast angefangen, du kannst danach machen, was du willst, aber die Lehre machst du zu Ende. Und durch diese Beziehung zu dieser Patissier-Frau, die damals um die 70 war, die mir dann einfach in das Geheimnis neuer Ideen eingeweiht und mitgenommen hat, habe ich gesagt, okay, naja, gut, da gibt's ja noch mehrere Möglichkeiten, nicht nur die drei Arbeiten, die ich vorhin aufgezählt habe. Und das war dann sozusagen für mich der Umkehrschluss. Und deswegen habe ich auch danach sehr viele Jahre nur in der Patisserie gearbeitet, weil ich gemerkt habe, dass das ein sehr, sehr, sehr kreativer Inhalt ist aus Zutaten, wo man ganz viel machen kann.
Aber jetzt ist nicht jeder Koch auch ein guter Unternehmer. Sie hatten mal Restaurants, mittlerweile konzentrieren Sie sich ausschließlich aufs Kochen. Ist das Restaurant-Business mittlerweile nicht mehr so attraktiv? Kann man da nicht mehr so gut Geld verdienen?
Also ich konnte das muss ich ganz ehrlich sagen, eigentlich nie. Es war für mich die Basis meiner Reputation, meines Wissens, meiner Präsenz. Aber ich habe nicht zuletzt und natürlich das auch mit Bewusstsein angefangen, nachdem das Fernsehen auf mich zukam, ein eigenes Fernsehstudio zu bauen in meinem eigenen Anwesen, um das in der unmittelbaren Nähe meiner Wirkungsstätte zu tun, des Restaurants. Ich habe nicht umsonst natürlich dann versucht, mit Küchenchefs zu arbeiten, die mir den Rücken freigehalten haben, weil ich natürlich mehr oder weniger zwangsläufig diese Arbeiten delegieren musste, weil ich heute auf eine andere Art und Weise Geld verdient habe. Also die Weiterentwicklung des kompletten Unternehmens und auch dessen, dass wir dann von einem kleinen Betrieb mit 15 Mitarbeitern auf die Strombrücke gegangen sind zu einem Millionenunternehmen. Das hat nur damit was zu tun, dass wir eine gewisse Sicherheit hatten oder ich eine gewisse Sicherheit hatte durch Einnahmen, wo das Verhältnis Aufwand zum Ergebnis ganz anders war. Also Gastronomie bedeutet ja extrem viel hohe Lebensmittelkosten, extremer Personalaufwand, extreme Fixkosten und natürlich nicht zu guter Letzt abhängig vom Gast zu sein. Und das ist ja das Problem. Das kann man nicht steuern, das kann man nicht organisieren, sondern wir sind kein Produktionsbetrieb wie eine Industrie, sondern wir sind abhängig davon, wie sehr Menschen unsere hoffentlich hochgeschätzte Dienstleistung in Anspruch nehmen wollen. Und da weiß man ganz genau, dass es Monate gibt wie Januar, Februar, wo in einer abgelegenen Lage wie Stromberg die Nachfrage sehr gering war und dann hast du da ein riesengroßes Minus, da musst du bis Juli arbeiten, um erstmal dieses Minus wieder auszugleichen, damit du dann am Ende des Jahres versuchst, das, was da alles an Defizit oder an Minusergebnis hängen geblieben ist, wieder gut machst. Und so ging das Jahr für Jahr. Also das ist leider Gottes eben eine nicht kalkulierbare Situation, weil man nicht weiß, ob die Gäste jeden Tag bereit sind, zu dir in einer ausreichenden Menge zu kommen.
Ihre Fernsehshows sind wahnsinnig erfolgreich. Wie haben Sie diesen Sprung ins Fernsehen geschafft? Heute können ja viele, meist auch jüngere Leute, im Internet kochen. Aber Fernsehen ist ja immer noch eine sehr hohe Eintrittsschwelle. Wie ist das gekommen?
Also ich habe ja in den Schweizer Stuben gearbeitet, 1981 in Wertheim-Bettingen. Und da hat dann damals mein Sender, nämlich der Bayerische Rundfunk, immer zu Ostern und zu Weihnachten ein Menü aufgezeichnet. Und da hat der damalige Regisseur gesagt, Herr Lafer, Sie machen das Dessert, Jörg und Dieter Müller machen die anderen Gänge. Und nach der ersten Aufzeichnung sagte er zu mir, ich habe das Gefühl, Mensch, Sie können das sehr gut, Sie sind da wirklich sehr eloquent. Und wenn Sie mal von Schweizer Stuben weggehen, dann melden Sie sich. Und ich habe mich dann gemeldet und dann war 86 oder 85 das erste Mal außerhalb von Bayern, dass ein Koch, so wie ich in Guldenthal in Rheinland-Pfalz, ein Weihnachtsmenü für das bayerische Fernsehen gemacht habe. Und das wiederum hat natürlich den Südwestrundfunk in Rheinland-Pfalz aufmerksam auf mich gemacht. Dann haben die gesagt, ja, wie kann es denn sein, dass ein Koch aus unserem Bundesland beim Bayerischen Fernsehen ein Weihnachtsmenü macht? Und dann haben die mich eingeladen. Ich habe dann Kontakt aufgenommen und im Jahr darauf, dann war das Weihnachtsmenü eben nicht mehr fürs Bayerische Fernsehen, sondern für das Südwestrundfunk hier in Rheinland-Pfalz, beziehungsweise für das ganze Bundesland Baden-Württemberg und so weiter, da wo das Ende empfangbar ist. Und ich muss sagen, der Einstieg war mega schlecht, weil ich oder der Regisseur, der damals das mit mir gemacht hat, nämlich für 3 Samstage die Vorspeise, Hauptgang und Dessert, überhaupt keine Ahnung vom Kochen hatte. Aber ich hatte ein bisschen Erfahrung mit Fernsehen und das hat dann so schlimm geändert, diese Aufzeichnung, dass ich gesagt habe, wenn der nochmal kommt, dann komme ich mit dem Hackbeil aus der Küche. Also es war ein für mich möglichst undenkbarer Einstieg. Aber der Zuschauer hat mega großzügig, nämlich damals noch diesen frankierten Rückumschlag geschickt. Das war ja damals nicht so, dass man da im Internet was abrufen konnte, sondern musste man einen frankierten Umschlag in einem frankierten Kuvert an den Südwestrundfunk schicken. Und wir hatten also 168.000 Anfragen für ein Weihnachtsmenü. Und dann hat natürlich dann mich der damalige Chef, der Herr Klein, Anfang des darauffolgenden Jahres eingeladen, hat gesagt, okay, Herr Lafer, können Sie sich vorstellen, mit uns beim SWR in Mainz, sprich Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Fernsehsendungen zu machen? Und da habe ich gesagt, ja, aber auf keinen Fall mit dem Regisseur, sondern wenn ich da bestimmte Mitspracherechte habe, dann haben wir 370 Folgen Johann Lafer kocht und was weiß ich und Himmel und Erd und ich kann es gar nicht aufzählen. Also ich glaube, bestimmt 1000 Sendungen verschiedener Art gemacht. Und das war sozusagen der Beginn eben auf regionaler Ebene meines Wirkens, das Kochthema. Und daraus entstand dann natürlich, dass die anderen Sender halt gesehen haben, da ist ein Koch in Rheinland-Pfalz, der macht da irgendwelche Rezepte. Und danach ging es ja los, da mit Kerner kocht oder mit was weiß ich was alles. Also die haben ja dann alle gesagt, okay, den müssen wir einladen, der kennt sich ja aus im Fernsehen. Und so ging das dann weiter.
Aber es ist schon so ein bisschen auch die Verkaufe, ne? Gut, kochen reicht wahrscheinlich im Fernsehen nicht. Sie mussten das auch in gewisser Weise ja rüberbringen und orchestrieren.
Ja gut, es ist ja komplett anders. Also das muss man mal klar sagen. Im Fernsehen, man kann nichts riechen vom Fernseher, man kann auch nichts schmecken, sondern man muss sich vorstellen, ich sage dem Zuschauer, schauen Sie mal diese schöne Tomate. Eigentlich sieht der Zuschauer die Tomate, wenn du überlegst, ist beklopft. Aber das zu kopieren erstmal, dass ich jemand mit meiner Mimik, Gestik, mit meinem verbalen Ausdruck jemand etwas schmackhaft mache oder oh, schmeckt das lecker. Stell dir mal vor, wie beklopft eigentlich, muss ich ja jeder sagen. Ich kann es doch gar nicht schmecken, aber das ist eben die Kunst. Und ich glaube, Kochen ist etwas, und das ist das, was mir wahrscheinlich geholfen hat, ist, dass ich ehrlich zu mir selber war und man mir in Form der Körpersprache auch ansieht, ob das, was ich mache, mir persönlich gefällt, schmeckt oder auch zu meiner Zufriedenheit ist. Und das ist eine sogenannte Ehrlichkeit, eine Authentizität. Und diese Authentizität hat dazu geführt, dass die Leute sagen, Mensch, ja, dem Lafer, dem glaube ich das. Das sieht man dem an. Also, und das ist vielleicht auch ein wichtiger Hinweis für alle, die jetzt zuhören. Deswegen, wenn der Kellner im Restaurant immer kommt, schmeckt's Ihnen? Dann sage ich immer, hör auf zu fragen, schau einfach. Ich kann nicht gut essen und böse gucken, weil ich finde, das geht einfach nicht. Die Körpersprache lässt es nicht zu. Wenn der Salat so sauer ist, dass es mir alle Gesichtsnerven zusammenzieht, kann ich nicht gleichzeitig lächeln. Das funktioniert einfach nicht. Und das ist, glaube ich, das, was der Zuschauer im Laufe der Jahrzehnte von mir gewohnt ist. Und heute habe ich eben einen mega großen, ich sag's mal bewusst, ohne Eigenlob, einen Vertrauensvorsprung, dass die Leute sagen, ja, wenn der das sagt, den glaube ich das, weil der hat immer versucht, nämlich für die Wahrheit oder für die Ehrlichkeit der Produkte, der authentischen Art des Kochens zu kämpfen. Und ich habe mich nie verbogen. Ich habe also nie, weil einer gesagt hat, hier kriegst du Geld, du musst jetzt da die grünen Bananen promoten, musst jetzt grüne Bananen plötzlich schmackhaft machen. Das habe ich nie gemacht. Ich habe immer gesagt, das, was ich selber nicht aus Überzeugung esse, das gebe ich niemals anderen Menschen weiter. Und das ist der Erfolg letztendlich, dass ich so lange die Chance habe, präsent zu sein.
Sie sind also auch Entertainer, aber nicht nur das, Sie sind auch ein sehr erfolgreicher Autor von Kochbüchern. Eins habe ich auch, ein ganz großes, schweres, dickes, das ist ein richtiger Schatz. Die Frage jetzt, kann man bei Ihnen auch kochen lernen? Geben Sie auch Unterricht oder dafür schaut man sich dann die Fernsehsendungen an oder Videos oder liest Ihre Bücher?
Also wir haben 1999 ja die Stromburg verkauft und danach, wir hatten ja vorher schon ganz lange diese Kochschule. Das kam daher, dass ich ja damals im ZDF über 10 Jahre eine Sendung hat genießen auf gut Deutsch, wo immer eine Person aus dem Publikum, der sich bewerben konnte, an meiner Seite war. Da hatten wir tausende von Bewerbungen, wo Leute zu mir, mit mir im Fernsehen kochen wollten. Das ist aber nicht gegangen, weil es maximal 40, 50 Leute im Jahr waren. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn so viel Nachfrage ist, dann machen wir eben nach dem Umzug von Gulden da nach Stromberg aus dem ehemaligen Restaurant Le Valdor eine Kochschule. Und da hatten wir natürlich dann mega Nachfragen. Wir hatten oft 2000 Leute auf der Warteliste, die einen Kochkurs bei mir buchen wollten. Ich habe das sehr lange gemacht mit großer Freude, aber ich habe ja seit Ende des vorletzten Jahres, die Aufgabe übernommen, dass ich mich für die Lufthansa weltweit für Business Class im europäischen und internationalen Bereich kümmere, dass die Leute dort in Zukunft und vor allen Dingen jetzt, nachdem die Lufthansa 100 Jahre alt wird, am 6. Mai ein exzellentes Essen bekommen, so dass ich mich dann natürlich von diesen verschiedenen Aufgaben und dann auch von dem Thema Kochkurse verabschieden muss. Es gibt heute noch Ausnahmen, wo man bei mir einen Kochkurs buchen kann. Aber der regelmäßige Anteil, den ich damals aufgewendet habe für diese Art von Beschäftigung, das ist mittlerweile nicht mehr möglich, weil diese Aufgabe für die Lufthansa, das gut zu machen und auch weltweit sich darum zu kümmern, sehr, sehr zeitintensiv ist das. Also diese Kochschule jetzt, wir haben heute einen großen Workshop gehabt, wieder mit den wichtigsten Chef der Lufthansa weltweit, dass ich also meine Expertise jetzt aufwende, um für die Passagiere eben zu dokumentieren, dass die Lufthansa nicht nur eine sichere Airline ist, sondern auch eine Airline ist, wo man in Zukunft exzellent speisen kann.
Wie kriegt man das hin, das Catering für so eine ganze riesige Flotte so umzustellen, dass man merkt, ja, das schmeckt so ein bisschen anders, das schmeckt mehr nach Lava, das schmeckt mehr nach Sterneküche?
Ja, also das ist ein sehr komplexer Prozess. Also vielleicht mal ein Prozess, nehmen wir jetzt mal das Beispiel, wir haben heute uns unterhalten über den Cycle Europa, der beginnt im Oktober diesen Jahres. Also wir hatten vor circa 4 Wochen 2 Tage in Frankfurt einen Termin, wo wir mit den verantwortlichen Chefs von allen Parteien in einem Raum sitzen und wir haben große Wände, wo wir was hinschreiben können und überlegen uns, was ist in der Zeit von November bis März 2027 an Produkten vorhanden und was ist das, was man aufwenden sollte oder daraus kreieren sollte, um den Menschen saisongerecht, zeitgemäß, zubereitungstechnisch Dinge zu servieren. So, und dann kommt man mit einem Ergebnis irgendwann mal raus, wo man ca. 100 Vorschläge hat, die daraus entstehen, von der Vorspeise bis zum Dessert. So, und dann kommt man zusammen. Und das waren jetzt die letzten 3 Tage, wo wir hier mit ca. 15 Mann bei mir in meiner Kochschule sitzen beziehungsweise arbeiten und jeder Koch aus den diversen Nationen, die also für Lufthansa arbeiten, kommen nach Guldenthal und können frei nach ihren kreativen Instinkten, nach den Produkten, die wir haben, Gerichte vorstellen, nach dem Motto, was wir uns ausgedacht haben. Wenn das der Fall ist, so wie heute, dann werden aus diesen 100 Gerichten von Lufthansa, der ist ja der Auftraggeber, werden ungefähr 80 ausgewählt und diese 80 Gerichte gehen dann nach Frankfurt. Und in Frankfurt werden diese nach den reellen Bedingungen nachgekocht, wie wir sie hier kochen, und auch dort so vorbereitet, wie es an Bord möglich ist. Und dann kommen an 2 Tagen 15 Personen, Vielflieger, Management, alle haben eine App und diese App sozusagen ist das ausschlaggebende Instrument, um abzustimmen, nach dem Schulnotensystem, wenn wir zum Beispiel, sagen wir mal Beispiel, wir servieren denen eine Short Ribs mit einem Erbsenpüree und dazu, was weiß ich, gefüllte Kartoffeln und eine Soße mit weißem Pfeffer, dann haben 15 Leute anonym die Möglichkeit, über dieses Gericht abzustimmen und Kommentare zu schreiben. Und sämtliche Gerichte, die nicht die Note 2,5 erreichen, also die nicht unter 2,5 sind, fliegen aus dem Programm. Und wenn diese Entscheidung getroffen ist von den Passagieren, dann geht es in die Umsetzung. Dann wird sich Gedanken gemacht über das Produktsourcing, wo kriegt man die Ware her. Also ein Beispiel für Sie, wir brauchen pro Monat 90.000 Stück Rinderfilet, 180 Gramm. Dann beginnt schon mal das Beispiel, wo kommt das Fleisch denn her? Dann geht es ja natürlich um die Umsetzung, wer kümmert sich drum und so weiter. Und dann natürlich sind für uns alles entscheidend die Gästerezensionen. Also das, was der Gast dann bei der Lufthansa an Rezensionen schreibt, ist ja unsere Benchmark. Und wir haben, und das darf ich sagen, ich mache es ja seit Ende 2024, wir haben die Kundenzufriedenheit in der Business Class Europa von 51% auf 74% gesteigert. Und das Ziel ist ganz klar, dass die Lufthansa wieder 5 Sterne bekommt und dass wir kulinarisch zu den absolut Besten dieser Welt gehören. Und dafür haben sie mich geholt. Der Aufgabe bin ich mir bewusst. Dafür muss ich sehr, sehr viel arbeiten. Aber es ist auch eine Aufgabe, ich sage es bewusst, am Ende meiner Karriere. Ich bin in Österreich 1973 von zu Hause weg. Ich habe von meiner Mutter 80 D-Mark bekommen und all das, was ich heute mache, egal was man von mir kennt, ob ich eine Uhr trage, ob ich ein Fahrrad fahre, ein Auto fahre, ist entstanden aus 80 D-Mark und deswegen bin ich sehr, sehr glücklich, dass man mich aufgrund der Herkunft und Ausgangssituation, dass ich es geschafft habe, eben diese verantwortungsvolle Aufgabe von der Lufthansa zu bekommen. Bin mir aber auch gleichzeitig bewusst, was das für mich bedeutet und was das für mich für eine Herausforderung ist, mit dem Team von Gate Gourmet und von anderen, Sie müssen sich vorstellen, es sind ja insgesamt 64 Länder mit 25 Stationen an Caterern weltweit, wofür man verantwortlich ist. Also das machst du nicht nebenbei, das ist eine mega herausfordernde Arbeit, aber gleichzeitig auch eine ganz große Chance, international mit jedem Tag über 30.000 Kontakten sich eine mega Marke zu schaffen, die natürlich dann für später sicherlich gewisse Vorteile hat.
Niemand weiß Ihren Einfluss auf die Cuisine bei der Lufthansa mehr zu schätzen als ich, bin nämlich Vielfliegerin. Aber eine Frage, weil wir unseren Zuhörern ja auch immer versuchen, etwas Hilfe an die Hand zu geben und Inspiration. Ich bin mir sicher, heute, wo Sie so ein erfolgreicher Unternehmer sind, kommen Unternehmen wie Lufthansa auf Sie zu. Aber es gab ja bestimmt auch mal eine Zeit früher in Ihrer Karriere, wo Sie unternehmerische Ideen hatten und die verkaufen mussten, pitchen mussten. Haben Sie da Tipps auf Lager für unsere Zuhörer, wie man das am besten macht, wenn man vielleicht auch noch nicht so erfahren ist, unsicher ist, vielleicht auch ein bisschen an sich zweifelt? Wie haben Sie sich da behauptet?
Also vielleicht darf ich das ja so deutlich sagen. Ich hatte ja mal eine Steuerfahndung 2014 und dann hat man mich ja sehr stark in die Enge getrieben, weil ich eine Putzfrau unter anderem auf 2 Firmen angemeldet hatte. Also ich war ganz, ganz, ganz unten, obwohl ich vorher aus meiner Sicht ganz, ganz oben war. Also ich muss Ihnen sagen, die spezielle Frage von Ihnen kann ich so gar nicht beantworten, weil ich in der Regel immer selber beschäftigt war mit mir selber. Wie komme ich denn von einem Tal wieder in das Hoch, beziehungsweise wie kriege ich das, was mir passiert ist, wieder weg und so weiter und so fort. Vielleicht ein allgemeiner wichtiger Hinweis für alle, die jetzt zuhören. Es ist für meine Begriffe so, dass es 3 Dinge gibt, die notwendig sind. Das eine ist, ehrlich zu sich selber sein. Also wenn man heute einen Fehler macht, muss man sagen, es ist ein Fehler, dazu stehe ich, ich habe einen Fehler gemacht, was ich auch gesagt habe. Und ich glaube, es gibt niemanden, der im Leben immer alles richtig macht. Es kommt auf die Situation drauf an, auf die Höhe, auf die Ausmaße. Aber grundsätzlich gibt es immer wieder irgendwas, was jeder irgendwann mal einfach, wo man sagt, auf Deutsch Scheiße baut. Das zweite ist, sich zu hinterfragen, wie kam es dazu? Und da muss man sagen, bei mir, und das sage ich jetzt auch ganz klar, ich habe einfach selber zu viel gewollt. Ich habe gedacht, ich bin der uneingeschränkte König aller Reusen. Ich kann alles machen, Tag und Nacht, und es passiert mir nichts, weil ich bin sowieso unantastbar. Das ist nicht der Fall im Leben. Und das Dritte ist natürlich, und das ist das Wichtigste, ist authentisch zu sein, nämlich kein Schauspieler zu sein. Ich bin es nicht. Also auch Dinge so, ich sag mal, nach außen zu zeigen, wie man sich fühlt, beziehungsweise wie es ist. Und da muss ich sagen, da habe ich in dieser Zeit Menschen kennengelernt. Ich habe viele Freunde verloren, aber ich habe auch viele bekommen, die gesagt haben, Johann, ja, scheiße, das ist, macht man nicht, das ist auch falsch, aber du hast eine zweite Chance verdient. Und das ist eben das, was ich sage, was ich daraus gelernt habe. Und ich würde heute nie mehr irgendwas ansatzweise machen, was ich nicht selber mit meinem Gewissen verantworten kann. Aber erst durch diese Erfahrung. Und das ist, glaube ich, dieser Satz, den wir alle kennen, der Krug geht zum Brunnen bis auf Richt. Ich habe einfach die Grenze überschritten. Ich habe damals, ich habe versucht, durch Hubschrauberfliegen noch schneller zu sein. Ich habe versucht, drei Termine gleichzeitig zu machen. Ich habe versucht, alles zu delegieren. Dann kommst du auch an Leute natürlich, die nicht immer das, was du so meinst, auch so verstehen. Das ist jetzt keine Ausrede, aber du kannst nicht Kreuz tragen, beten, singen und tanzen zur gleichen Zeit. Das habe ich aber gedacht, ich kann das. Ich habe gedacht, ich bin der Herrscher aller Reusen. Ich kann alles uneingeschränkt umsetzen. Das habe ich nicht geschafft und dafür wurde ich bestraft. Und heute weiß ich ganz genau, man muss sich, um das alles gut zu machen, eben Leute holen, die Dinge können, und ein Koch kann gut kochen, vielleicht gewisse Dinge gut verkaufen, aber ein Koch ist kein perfekter Buchhalter und ein Koch ist auch kein perfekter Moderator, sondern man muss einfach sich wirklich auch mal selber hinterfragen, wofür bin ich in der Lage, etwas besonders gut zu machen.
Ein anderer Promi-Koch bekam größere Probleme, Alfons Schubeck. War dein Vorgehen ganz anderes Kaliber?
Kann ich nicht beurteilen, ich kenne die Inhalte nicht. Ich kenne nur das, was ich aus der Presse kenne. Ich meine, wenn diese Zahl von zig Millionen stimmt, dann muss ich sagen, dann ist es für mich natürlich ein Vergehen, was eine Größenordnung hat, die man nicht einfach wegdiskutieren kann. Aber ich kenne keine Details. Es ist seine Sache. Ich möchte mich nicht dazu äußern, weil ich kann mich nur dann äußern, wenn ich genau wüsste, wie sich das zusammensetzt oder wie das entstanden ist. Mir tut er als Mensch leid, weil er wirklich ein mega, mega Kämpfer war. Ich habe niemanden in meinem Leben aus der Kochbranche gekannt oder kenne niemanden, ich bin schon ein Draufgänger, der so viel arbeitet, aber er hat ja wirklich, also jeden Abend nach der Sendung in Hamburg nach Hause geflogen, hat in sein Zelt noch gesungen und so weiter. Das muss man ihm, man kann ihm nicht vorwerfen. Alles andere, wie gesagt, obliegt ja oft auch nicht der Person, aber wenn man Geschäftsführer ist, ist man Verantwortung und dann muss man nachher auch die, sagen wir so schön, die Kröten aus dem Feuer holen.
Jetzt klingt das alles nach sehr, sehr viel Arbeit und wahrscheinlich auch viel Stress, weil es unter Druck war. War das manchmal auch eine Herausforderung, Privatleben und Arbeitsleben unter einen Hut zu bekommen und auch Zeit mit der Familie zu verbringen?
Ja, das ist sicherlich so, muss man sagen. Also unsere Kinder wurden ja beide hauptsächlich durch Au-pairs großgezogen, sind dann aber auch sehr früh ins Ausland, in die Niederlande, nach England gegangen oder nach Holland gegangen, um dort zu studieren, sind sehr, ich sag mal, offen erzogen worden. Trotzdem hat man ja als Eltern immer ein schlechtes Gewissen. Also meine Frau hat sich schon mehr Zeit genommen als ich und ich habe mir gedacht, meine Güte, was tue ich meinen Kindern an bei der Beschäftigung? Ich bin so wenig da, ich habe so wenig Zeit. Ich habe das Gefühl, dass trotzdem diese Liebe, diese Nächstenliebe, diese innige Beziehung nicht darunter gelitten hat. Das kann ich zumindest heute aus meiner Sicht so sagen. Ich habe gerade heute mit der Tochter telefoniert, die zurzeit für ein großes Unternehmen in Rio de Janeiro irgendwelche Werbefilme dreht. Und da merkt man ja, wenn man dann so mit jemandem telefoniert, dass die Beziehung sehr, sehr eng ist. Aber schön war es auf keinen Fall, das muss ich ganz klar sagen. Und ich hatte einen großen Vorteil, dass meine Frau, die kommt aus derselben Branche, die kennt das, die hat ja angefangen. Ich bin ja damals bei ihr 1983 in Goldendal in das Unternehmen gekommen. Ich habe es dann 88 von ihr übernommen oder gekauft. Und dadurch kennen sie diese ganzen Details. Sie weiß ganz genau, was es notwendig, also was notwendig ist oder was die Voraussetzungen, um Erfolg zu haben. Und deswegen war das nie ein Problem für uns beide. Also meine Frau hat mir keine Vorwürfe gemacht, wenn ich sage, du, da sitzen noch Gäste, das wird noch 2 Stunden dauern, weil sie kommt aus der Branche. Ich bin mir aber sicher, wenn ich jetzt eine Partnerin gefunden hätte oder hätte, die das Thema nicht von der Pike auf gelernt und auch darin gearbeitet hätte, dass das sicherlich wahrscheinlich heute nicht mehr funktionieren würde.
Wie ist denn das eigentlich, wenn Sie jetzt als Familie, wenn die Tochter mal da ist oder die Kinder da sind, zu Hause zusammensitzen? Wer kocht denn da eigentlich? Sind es immer Sie oder ist das auch mal Ihre Frau? Wie ist denn das bei Ihnen?
Boah, also wir sind da alle, unsere Kinder kochen sehr gerne, die auch oft uns als Eltern eine Überraschung machen, indem sie sagen, laden wir euch mal ein oder machen was Besonderes. Die Kinder leben beide im Ausland, wir besuchen sie sehr oft, da machen wir eigentlich gar nichts, weil ich habe da in deren Gefilden keine Lust, ich sage mal, zu kochen. Ich bin ganz ehrlich, dann gehen wir eher essen. Und ich muss ganz klar sagen, und das ist das Allerschönste, dass unsere Einflussnahme in der Erziehung, was den Geschmack anbelangt, sicherlich im Kindergarten und auch in der Schule Nebensache war. Aber durch diese Vorbildung damals als kleines Kind mit frischen Karotten und Hühnerbrühe gemixt und so weiter, haben die heute einen Anspruch an Kulinarik. Und ich sage jetzt mal ein Beispiel. Unsere Tochter ist wahrscheinlich eine der führenden Content-Personen auf dieser Welt. Und die hat letztes Mal, als sie hier war, mit mir so ein kleines Handyvideo gedreht über Kartoffelpüree. Und wir haben in 5 Tagen 1,1 Millionen Abrufe gehabt für ein Kartoffelpüree. Daran sieht man, dass so etwas jemand nur machen kann, wenn man das Produkt und die Liebe zu diesen Lebensmitteln hat oder zu dem Kochen hat. Und daran sehe ich auch oder sehen wir, dass damals dieser Aufwand, den wir betrieben haben, immer gut essen zu gehen, sie in das Thema einzubinden und sie auch mit einzubeziehen, wenn es um das Essen ging, was wir Eltern essen, dass das mega Früchte getragen hat. Wenn wir heute in Urlaub fahren, das machen wir immer noch einmal im Jahr zusammen mit deren Partnern, dann kann ich Ihnen nur sagen, dann steht dort das Essen im Mittelpunkt und nicht, wann legen wir uns an den Strand oder was ist die neueste Sehenswürdigkeit, sondern wir machen wirklich das, was uns persönlich kulinarisch sehr interessiert. Und da sind ausschließlich unsere Kinder in der Verantwortung, das auszusuchen, wo wir unsere Abende verbringen.
Jetzt schmeckt's ja nicht immer, wenn Sie essen gehen und es schmeckt Ihnen nicht. Wie verhält sich der Johann Lafer? Sagen Sie das dann oder nehmen Sie es einfach hin?
Ja, ich habe mir so eine eigene Methode angewöhnt. Das Erste ist, wenn es also so mittelmäßig ist, frage ich meistens den Kellner, ob er gekocht hat. Und das verstehen die meisten nicht. Die finden das auch nicht witzig. Es gibt schon manchmal so einer, der lächelt dann und sagt, wie meinen Sie das denn? Aber oft denken die auch, was will denn der arrogante Arsch jetzt von mir? Warum fragt er mich denn, dass ich das gekocht habe? Aber das meine ich dann schon ernst. Das ist jetzt für mich kein Spaß. Und wenn das dann zu keinem Ergebnis führt, dann natürlich am Ende, ich zahle immer, klar. Und dann sage ich zu dem Kellner, ja, vielen, vielen Dank, Sie haben mich vorher nicht verstanden, aber fragen Sie doch mal Ihren Chef, ob er das, was ich heute von ihm bekommen habe, schon mal jemals selber gegessen hat. Und dann merkst du natürlich, dass da plötzlich eine gewisse Panik im Gesicht entsteht. Und ich gehe aber dann, weil ich habe ja bezahlt, ich gehe dann. Und dann habe ich schon das Öfteren erlebt natürlich, dass dann der Koch mir in der Fußgängerzone hinterherläuft und in der Stadt und sagt, wie meinen Sie das denn? Sag ich, ja, ich meine so, wie ich es gesagt habe. Und deswegen bitte, da muss man das auch verstehen, dass das ernst gemeint ist. Weil ich sage immer, wissen Sie, und das ist auch zu Hause so, wenn ich in der Küche stehe und ich koche etwas und möchte meinem Partner oder wen auch immer damit eine Freude machen, es muss mir zuerst schmecken. Ich muss zufrieden sein, ich muss das Gefühl haben, dass ich mit den Lebensmitteln was Gutes gemacht habe. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kann ich nicht davon erwarten, dass draußen die Gäste sagen, Mensch, was für ein geiles Essen. Ich habe immer meinen Köchen gesagt auf der Stromburg, zieh deine Schürze aus, geh ins Restaurant, zahl für die Vorspeise 40 Euro. Wenn sie dir schmeckt, kommst du wieder. Meine Frau gibt dir ein Wasser aus. Und dann hast du gemerkt, dass die Sensibilität oft nicht vorhanden ist, ob man das, was man macht, auch wirklich so macht, dass man jemand anders damit eine Freude macht, dass der auch noch freiwillig Geld bezahlt. Weil das ist ja oft der Fall. Ich habe oft das Gefühl, die servieren da was und würden das selber nicht essen. Und das kann ja nicht zum Erfolg führen.
Welches sind Ihre Lieblingsrestaurants in Deutschland und international?
Ma, da gibt's das wäre ein eigener Podcast jetzt. Aber ich sage jetzt mal so, es kommt immer darauf an, was möchte ich? Möchte ich jetzt einen sehr eleganten, ausgiebigen Gourmet-Abend erleben, dann sind sicherlich die einschlägigen Restaurants, die wir alle kennen aus dem Drei-Sterne-Bereich, die Benchmark. Möchte ich aber ein Abendessen haben, wo ich einfach nur Spaß habe und im Mittelpunkt steht die Konversation, meine Freunde, der Mittelpunkt, dann gehe ich auch gerne mal in ein Hofbräuhaus oder ich gehe gerne mal was auch immer zu wem, ist mir wurscht, weil das Essen ist einfach nur eine Begleitung der Stimmung. Das ist nicht für mich jetzt, das ist Nahrungsaufnahme. Man muss ja auch klar unterscheiden, was ist Essen und was ist Nahrungsaufnahme. Essen ist etwas, was ich, worüber ich nach 3-4 Tagen immer noch berichten kann, weil es mich berührt hat. Und Nahrungsaufnahme ist es, weil ich Hunger habe und mein Magen schreit, gib mir was zu essen. Und das vergesse ich auch dann wieder. Und deswegen sage ich immer, ich unterscheide immer, also wie ich bin jetzt dann wieder demnächst in Hamburg lange und da haben wir in der Norga-Messe und so weiter und auch mit sehr vielen Kollegen, da gibt's ganz klar, das eine ist, wir wollen abends eine Party machen, eine Gaudi haben, da ist das Essen eher wurscht, also ich sage nicht wurscht, aber es muss vom Inhalt her schon gut sein, aber jetzt keine mega Kochkunst, aber wenn wir dann unser Junioren-Essen haben, dann gehen wir wirklich in einen der besten Restaurants, weil wir sagen, wir sind Köche, wir wollen einfach zusammen einen hervorragenden kulinarischen Abend verbringen und deswegen kann man das eine mit dem anderen nicht vergleichen.
Jetzt haben ja viele Gastronomen massiv zu kämpfen. Die Steuer wurde für Gastronomie gesenkt und für Restaurants und trotzdem gibt's Pleitewellen und viele Läden müssen schließen. Sehen Sie, dass diese Entwicklung anhält, dass es also so ein Aufspalten gibt zu vielen günstigen Restaurants und ein paar hochpreisigen und dass die Mittelschicht irgendwie so wegbricht oder täuscht das?
Also ich sehe das genauso, wie Sie das sehen. Es gibt kein bisschen Schnitzel. Es gibt entweder ein Schnitzel, das ist natürlich aus feinstem Kalbfleisch, aus Milchkalb. Das wird in einem perfekten Butterschmalz ausgebacken. Dazu gibt es eine herrliche Beilage und einen Salat. Das muss dann aber auch 35 oder 40 Euro kosten. Und da gibt es das panierte Schweineschnitzel vom Schweinerücken oder was auch immer. Das kostet dann 14 Euro und dazwischen ist nichts mehr. Was soll ich denn da machen? Ich meine, ein bisschen soll ich jetzt irgendwie halb Kalb und halb Schwein zusammenmischen und daraus einen Schnitzel machen? Nee, das geht nicht. Und ich muss auch immer sagen, auch der Kunde, der Konsument muss sich im Klaren sein, dass die Lebensmittel heute bestimmte Preise haben, dass die Lebensmittel auch von Menschen erzeugt werden müssen, die leben müssen davon. Ich halte das ja für ganz schlimm, wenn man heute den Bauern nichts mehr gibt, weil die ihre Milch nicht mehr richtig bezahlt bekommen. Das finde ich ja das Allerschlimmste. Also ich kämpfe heute ja wirklich mega für, dass alle fair behandelt werden, aber auch für eine gewisse Form von Nachhaltigkeit. Und ich muss auch sagen, ich setze mich nur noch ein heute für Menschen, die es ehrlich mit mir meinen, ja. Und letztes Mal höre ich, dass einer sagt zu mir, ja, wir haben jetzt so ein Problem, weil plötzlich der Discountmarkt die Butter auf 100 Euro setzt und wir können die gar nicht so in der Form in unserer Qualität herstellen und auch nicht auf keinen Fall verkaufen. Und da muss ich sagen, das ist eine Ungerechtigkeit, weil Butter ist nicht gleich Butter und man muss auch bereit sein für eine besondere Butter von besonderen Kühen mit einer besonderen Milch unter besonderen Voraussetzungen, muss man einfach den Bauern auch die Chance geben, dass er seine Arbeit bezahlt bekommt. Man kann doch nicht alles nur heute sagen, Butter ist Butter. Man muss auch da auch die gewissen Unterschiede muss man respektieren und dann ist man auch sicherlich bereit oder muss man bereit sein, für jemanden, der sich mehr Mühe und Fürsorge gibt, auch mehr bezahlt. Das ist vergleichbar mit dem Schnitzel. Also man kann doch einen Milchkalbschnitzel nicht vergleichen mit einem Schweineschnitzel, wo das Kilo 1,70 kostet. Das kannst du vergessen.
Und wer kann das regeln? Muss da die Politik ran? Weil wenn die Kunden immer mehr sparen müssen oder immer weniger Geld haben zum Ausgeben, geht's ja irgendwie möglicherweise zu Last der Qualität. Und da werden so Billigprodukte gekauft.
Ja, also Geschmack ist vielleicht eine wichtige Bildung, die in den Kindesjahren und in der Schule geprägt werden müssen. Und deswegen plädiere ich ja, da wir keine Normen oder keine Richtlinien haben, was ist eine gute Tomatensauce, ein guter Schnitzel, dass man die Sensibilität heute erzeugt, A, zu Hause und B, natürlich in den Bildungsstätten wie Schule, Kindergarten und so weiter. Und deswegen wäre das aus meiner Sicht die beste Investition, wenn man sich dafür einsetzen würde und würde an diesen Stellen den Kindern eine Chance geben, an Produkten oder an Inhalten teilzunehmen, die man zu Hause oder woanders nicht bekommt, damit sie mal merken, was ist eine gute Bolognese? Wenn ich nie eine gute Bolognese gegessen habe, wie soll ich sie beurteilen? Dann ist Macchi Fix und Knorr Fix das Nonplus Ultra und ich werde niemals weiterkommen. Das heißt, diese Geschmacksbildung, die Benchmark für Wahrnehmung, ist ähnlich wie beim Sommelier. Wie soll ich als Sommelier heute sagen, das ist der beste Riesling, wenn ich nur 3 Rieslingsorten getrunken habe? Das ist ja unmöglich. Also man muss ja, Geschmack muss er sich erstmal da weiterentwickeln. Er muss eine Bildung erfahren. Und irgendwann dann hat man das Gefühl, ja, jetzt habe ich bei 1000 Sorten irgendwann mal das Gefühl, dieser Wein von der Lage in dem Jahr mit der Voraussetzung bei dem Winzer in der Konzentration des Geschmacks mit den Rieslingtrauben, das ist jetzt wirklich was Besonderes. Aber das kann ich doch nicht erraten. Das ist, ich bin ja nicht ein Hellseher oder ich bin ja kein der Lichter, liebe Gott, der aus Wasser Wein machen kann, sondern das muss ich irgendwie erfahren. Und deswegen sage ich immer, vieles ausprobieren, bereit sein für Neues, auch nicht mit Vorurteilen in ein Restaurant zu gehen. Das hasse ich ja sowieso, wenn die sagen, ach, da kannst du nicht hingehen, die Pizza ist so trocken, sondern lass dich doch selbst davon überzeugen. Vielleicht ist es nicht so, ja. Und dann wird man schon sehen. Und ich meine, das regelt sich ja alles von alleine. Wenn ich heute in ein Restaurant gehe und ich bin enttäuscht und Janis ist enttäuscht, eines Tages wird da keiner mehr sitzen. Also verstehst, einfach probieren, geht über studieren und offen sein für Neues.
Das ist ein gutes Schlusswort. Jetzt habe ich Hunger gekriegt. Was gibt es bei Ihnen heute Abend zum Essen?
Bei mir heute Abend gibt es nichts mehr zu essen, weil ich prinzipiell ab 18 Uhr nichts mehr esse. Ich habe mir angewöhnt, dass ich eine lange Pause mache, dass ich meinem Körper eine Chance gebe. Ich lebe nach dem Prinzip von Longevity. Ich gebe meinem Körper eine Chance, dass sich die Zellen sozusagen regenerieren können und dass sie sich freuen morgen früh. Da gibt's einen mega geilen Haferschlag, also Porridge gibt's da mit ein paar gefrigerten getrockneten Früchten und ein bisschen Ahornsirup und ein Zimt aus Vietnam. Und ich kann Ihnen sagen, ich bin glücklich und ich freue mich und ich schlafe besser, weil wenn ich 4 Stunden vorm Schlafen nichts esse, dann bin ich auch entspannt beim Schlafen.
Wunderbar, dann wünschen wir eine geruhsame Nacht und das ist ein spannendes Thema. Ich hoffe, wir sprechen wieder mal. Alles Gute, Johann Lafer.
Dankeschön, Herr Lafer.
Herzlichen Dank für das Gespräch.
Das war Biz & Beyond. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Feedback gern an host@bizandbeyond.de oder auf LinkedIn. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.